Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max.
Julius.
Eine neue Folge hinter den Headlines.
Herzlich willkommen beim Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Oh, sehr gut. Weißt du eigentlich, welche Folgennummer wir haben?
Das wird jetzt Folge 34, wenn
ich richtig
gezählt habe vorhin.
Bist du gut vorbereitet.
zumindest im System. Da könnte auch noch so ein Trailer dazwischen sein. Aber Folge 34 und zwar mit einem Thema, was ich glaube auf großes Interesse stoßen wird. Hoffentlich auf jeden Fall redet die Bundesrepublik seit vielen Monaten
Jahren intensiv darüber. Kann man eigentlich schon sagen. Das flaut immer mal wieder ab, aber dann kommt es wieder hoch. Kommt wieder hoch, klingt auch ein bisschen so.
Ich möchte heute, genau.
Man übergibt sich.
Nee, das nicht. Ich möchte heute mit dir über Migration und Flucht reden.
Und vor allen Dingen das Asylsystem, oder?
Genau, und dem Asylsystem.
Denn das ist ja immer wieder in der Diskussion, wie das läuft in Deutschland, dass die einen sagen, es gibt viel zu viel Zuzug, die anderen sagen auch mitunter, wir brauchen ja Zuzug, aber gesteuerten Zuzug. Die nächsten sagen, wir müssen die Menschenrechte und Menschenwürde hochhalten und müssen vielen Menschen ermöglichen, hier zumindest in Frieden zu leben. Ja, da gibt es ganz viele unterschiedliche Positionen und gibt ja auch recht aktuelle Entwicklungen. Also wir nehmen jetzt auf am, welcher sind heute eigentlich, 15. oder?
Am 14. Mai.
Am 14. Mai. Aktueller Stand ist, dass die Grenzen, also die deutsche Grenze, in gewisser Weise dicht ist, also nicht dicht ist, aber dicht ist für Leute, die in Deutschland keinen Aufenthaltstitel haben, also die jetzt nicht in Deutschland sich aufhalten dürfen, selbst wenn sie an der Grenze sagen, dass sie Asyl beantragen möchten.
Genau.
Selbst dann dürfen sie nicht nach Deutschland rein. Das war ja unter der vorherigen Regierung, Bundesregierung anders. Das hat jetzt Innenminister Dobrindt als eine seiner ersten Amtshandlungen verfügt.
Und das ist ja auch eine Reaktion, ich glaube, man kann schon sagen, auf eine Stimmung, die in Deutschland in vielen Teilen der Bevölkerung herrscht, die sagen, das sind zu viele Menschen, zu viele Migranten kommen nach Deutschland.
Genau.
Wir wollen das anders organisiert haben mindestens oder wir wollen das gar nicht mehr.
Wo es ja auch auf institutioneller Ebene Überforderungen gab. Da gibt es ja immer die Landräte und die Kommunen, die sagen, uns wächst das hier über den Kopf, wir können das nicht leisten, wir können das nicht alles abarbeiten, was da an Aufgaben mit dazukommt.
Also ich glaube, man kann sagen, es wurde sehr viel darüber gesprochen, aber mir persönlich ging es lange so, vor meiner letzten Recherche, ich weiß nicht, wie es dir geht, so richtig durchgestiegen, wie dieses Asylsystem funktioniert, was Menschen, die hierher kommen und Asyl beantragen, machen müssen, was sie dürfen, was sie bekommen, welche Hilfen sie kriegen, welche nicht, wo sie hin müssen, was dann mit ihnen passiert. So richtig genau wusste ich das nicht.
Ja, das ist, glaube ich, ein blinder Fleck, den viele haben. Bei mir persönlich kann ich auch nur sagen, man kommt damit immer mal wieder in Berührung so. Also ich erinnere mich an schon vor Jahren mal, als ich da irgendwie, das war glaube ich in Braunsbetra, aber auch irgendeine Einrichtung für Asylbewerber, da habe ich Leute getroffen, die irgendwie gesagt haben, sie sind seit 7 Jahren in Deutschland, können eigentlich nichts machen, können nicht arbeiten, wo man dann so kurz, das war nur so ein kurzer Einblick, da ging es eigentlich glaube ich um was anderes, um einen Fußballverein oder so. Und da kriegt man so einen kurzen Eindruck, dass das echt Leute betrifft, die hier einfach festsitzen und nicht vor, nicht zurück können.
Genau.
Aber so dieses Ganze, da kapituliert man ja auch relativ schnell. Also alles, was mit Sozialgesetzgebung zu tun hat, aber auch mit Asyl, ist ja immer sehr kompliziert.
Genau, das System ist wahnsinnig kompliziert, beziehungsweise einfach sehr individuell. Es kommt immer sehr darauf an, wer stellt einen Asylantrag und dann unter welchen Bedingungen und so oder mit welcher Vorgeschichte. Und dann kann das alles ganz schnell und einfach gehen, kann auch sehr kompliziert sein. Aber mein Eindruck ist auch, logischerweise, weil es so kompliziert ist, blicken viele Menschen nicht so ganz durch, aber es wird viel darüber geredet. Deswegen.
Und was ich glaube ich auch wichtig ist, man muss halt auch immer mal wieder wirklich zu denen, die es dann betrifft, gehen, nämlich zu den Leuten, die hier Asyl beantragen, was denn deren Motivationen sind und so weiter. Man redet ja oftmals über eine Masse von Menschen, als wären sie halt keine Menschen, sondern nur so eine Verschiebemasse. Aber da stecken natürlich individuelle Schicksale dahinter und die hast du dir ja auch zum Beispiel angeguckt.
Genau, ich wollte das mal beleuchten, wie läuft das in Sachsen-Anhalt ab mit Menschen, die hier Asyl beantragen, was passiert mit denen, und habe mich dazu auf die Suche begeben und wurde auch fündig nach zwei Flüchtlingen, die noch nicht so lange in Sachsen-Anhalt sind. Und habe auch welche gefunden, das war zwar nicht so einfach. Und die heißen Aya, eine junge Frau aus Nordafrika, und Ahmed, ein junger Mann aus dem Westjordanland, also Palästina. Ich muss dazu sagen, die heißen eigentlich anders. Die wollen aber, weil sie noch laufende Asylverfahren haben, anonym bleiben. Das verstehe ich auch. Ist nicht klar, ob sie bleiben dürfen. Und wenn sie mir ihre komplette Geschichte erzählen und sie müssen wieder zurück, kann das Probleme verursachen.
Genau. Wie, vielleicht fangen wir da einfach an, oder ich weiß nicht, ob das sich erzählen lässt, wie die hierher gekommen sind, aber was passiert dann hier erstmal? Also es gibt ja einen Verteilschlüssel wahrscheinlich, genau, nachdem dann aufgeteilt wird, also, auf die Bundesländer.
Die sind jetzt, in dem Fall sind die nicht mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer gekommen, sondern tatsächlich mit dem Flugzeug hatten die Visa und sind nach Europa zumindest gekommen, bei ihr. Sie ist Aya ist 27 und hat tatsächlich studiert in ihrem Heimatland und hat dann ein Auslandssemester machen können im europäischen Land und hat dann, als sie hier war, gesagt, ich will aber auf keinen Fall zurück und ist dann an die deutsche Grenze gefahren im Zug damals, hat dort einen Asylantrag gestellt, damals ging das noch. Und bei Ahmed, der kommt aus dem Westjordanland, hat über das Goethe-Institut eine Sprachreise nach Deutschland machen können und hat, bei ihm war es auch so, er hat dann gesagt, ich will nicht zurück, er fühlt sich dort unterdrückt und gegängelt und hat dann auch hier in Deutschland einfach einen Asylantrag gestellt. Wenn man das, bisher war es so, wenn man das an der Grenze zum Beispiel tut, geht man zur Bundes-, sagt einem Grenzbeamten zum Beispiel, ich möchte einen Asylantrag stellen, dann nimmt er einen mit, erstmal so eine Zwischenunterkunft irgendwo in der Gegend, dort werden die Flüchtlinge registriert und dann werden die, wie du sagst, über einen Verteilschlüssel an die zentrale Aufnahmestellen für Asylbewerber der Bundesländer überwiesen und dann je nachdem, welches Bundesland gerade wieder dran ist, kriegen die tatsächlich auch einfach ein Bahnticket und gesagt, hier ist der Fahrplan, melde dich bitte im Fall von Sachsen-Anhalt in Halberstadt, da steht am Stadtrand die sogenannte ZAS, die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber heißt die, glaube ich, die ist die Hauptstelle, da gibt es ein paar Wohnblöcke und dann kommen die erstmal dahin und dann beginnt dieses ganze Antragsverfahren erst richtig.
Okay, also dann wird nochmal der Asylantrag richtig gestellt? Oder?
Da ist es so, das ist halt sehr kompliziert. Da gibt es daneben bei einer Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge, Migration und Flüchtlinge, das BAMF. Und die leben dann da, die kriegen da Unterkunft und Essen, in so Wohnblocks, wie gesagt. Gibt so eine große Art Kantine und so ein Taschengeld. Ich glaube, im Fall von Ahmed sind es 170 Euro ungefähr. Und kriegen die dann auch Termine mit Mitarbeitern des BAMFs. Und sogenannte Interviews, das kann ein oder mehrere sein, wo tatsächlich bei jedem individuell die Geschichte abgefragt wird, die gucken sich auch Fotos an und Dokumente, wenn die da sind. Und dann dauert das meistens mehrere Monate bis zu über einem Jahr, treffen die irgendwann eine Entscheidung, ob dieser Mensch Anrecht auf Asyl hat oder nicht. Aber das kann dauern. Und so, Das ist immer eine Einzelfallprüfung. Es gibt über 100 verschiedene Gründe, Asyl zu bekommen in Deutschland. Das kann politische Verfolgung natürlich sein, das kann aber auch wegen der Sexualität oder Religion oder so. Und die müssen halt dann gucken, passt dieser Mensch da irgendwo rein? Und da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass der Grund, warum das eine Einzelfallprüfung ist, oder in der Regel, es gibt wenige Ausnahmen, ist, dass das halt auch vor Gericht Bestand haben muss. Aya zum Beispiel, die junge Frau aus Nordafrika, ihr Asylantrag wurde in erster Instanz abgelehnt oder die Entscheider des BAMF haben ihn abgelehnt. Sie hat dagegen geklagt mit einem Anwalt und jetzt beginnt noch ein verwaltungsgerichtlicher Prozess. Und um das zu vermeiden, sind die da beim BAMF eben auch, prüfen die alles ganz genau, jeden einzelnen Fall und das dauert halt. Ne?
Aber wahrscheinlich wird ja bei abgelehnten Asylbewerbern, die meistens in Berufung gehen oder oder klagen, also könnte ich mir vorstellen.
Passiert relativ häufig, ja, dass es da Klagen gibt, das stimmt.
Weil ich meine, das ist ja deren Weg, der ihnen dann verwehrt wird, sozusagen, den sie eigentlich als ihren Lebensweg auserkoren hatten, sage ich mal.
Ja.
Okay, das dauert lange, hast du gesagt, so ein Jahr und so. Was machen die
derzeit? Naja, also sechs Monate dauert es in der Regel mindestens. Es kommt davon, ich glaube, 18 Monate darf es nur dauern. Dann müssen die da aus der ZAST raus.
Was machen die dort denn? Also die sind ja nicht eingesperrt, das ist ja jetzt kein...
Die sind nicht eingesperrt, genau. Also die haben schon die Pflicht, also die können nicht einfach irgendwo eine andere Wohnung beziehen. Dafür haben sie in der Regel auch kein Geld, aber sie dürfen sich frei bewegen. Also man muss dazu sagen, das ist eine, wie gesagt, so auf der grünen Wiese am Rand von Halberstadt im Harz. Steht da dieses Gelände, das ist eingezäunt, aber eher zum Schutz nach außen. Du kannst nicht einfach so rein, aber ja, jeder kann raus. Gibt es drei große Wohnblöcke, da haben die meistens Mehrbettzimmer. Und die langweilen sich viel, weil sie lange warten müssen, aber es gibt da auch die Möglichkeit für Kinder, dass die so eine Art Vorschule besuchen. Die können mit dem Bus in die Stadt fahren. Teilweise können die auch schon richtig die Schule besuchen, die Kinder. Also es gibt da schon Möglichkeiten, auch Deutsch zu lernen. Die Kapazitäten sind begrenzt. Eine Recherche hat mir sehr die Asylberatungsstelle der Caritas geholfen. Die haben da direkt auf dem Gelände in so Wohncontainern Büros. Und da gibt es auch Angebote für die Flüchtlinge. Aber die Wahrheit ist auch, viele sitzen da die Zeit ab und warten, wann ihre Entscheidung fällt und wissen das oft auch nicht. Also Ahmed hat immer den BAMF-Mitarbeiter zitiert, bitte haben Sie etwas Geduld.
Das ist in dem Fall natürlich dann auch ein bisschen zynisch, aber was sind bei den beiden jetzt so die Motivationen? Warum wollten die hierher? Was ist deren Plan?
Vielleicht muss ich dazu sagen, es war nicht so einfach, Menschen zu finden, die sich als Protagonisten für diese Recherche taugen, denn ich spreche kein Arabisch zum Beispiel. Und ich musste jemanden suchen, der Englisch spricht oder Deutsch. Und bei Ahmed zum Beispiel ist es so, der ist im Westjordanland, in Ramallah aufgewachsen, einer palästinensischen Stadt, aber das ist Teil der palästinensischen Autonomiegebiete und wird von der israelischen Armee kontrolliert. Und er ist unter ein bisschen schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Sein Vater ist an Krebs gestorben, also Ahmed ist jetzt 19 Jahre alt. Sein Vater ist vor 3 Jahren, als er 16 war, an Krebs gestorben. Seine Mutter war Hausfrau. Er kommt aus einer westoffenen, aber muslimischen Familie und musste deswegen früh anfangen zu arbeiten. Er hat 2 Schwestern und 2 Brüder und die Mutter war Hausfrau, die mussten Geld verdienen. Und er hat gesagt, er hat 10 bis 12 Stunden als Koch oder Putzkraft gearbeitet und das war hart. Außerdem fühlt er sich extrem unterdrückt und gegängelt von den israelischen Soldaten dort. Das ist natürlich politisch heikles Thema, aber ich sage einfach mal, was er mir erzählt hat. Also er wurde teilweise ohne dass er weiß warum, von denen angehalten, dann kontrolliert, dann festgenommen, geschlagen, mit Augenbinde auf dem Bordstein sitzen lassen, 4 Stunden lang gefesselt. Solche Dinge. Muss ständig stundenlang an irgendwelchen Checkpoints warten. Er meint, die israelischen Soldaten fahren vor seiner Schule lang und schmeißen da Gasgranaten, also so Tränengasgranaten hin. Ich weiß, das ist das, was er mir erzählt hat. Ist natürlich politisch heikel, aber ich denke, es ist schon glaubhaft, dass er da viel Gewalt erlebt hat.
Ja, es gibt ja durchaus solche Berichte auch von anderen Seiten.
Und deswegen meinte er, sieht da keine Zukunft, er wollte weg und hat schon früh ein Auge auf Deutschland geworfen, weil er meint, hier gibt es ein gutes. Er weiß, dass es ein stabiles Gesundheitssystem gibt. Hier gibt es viele gute Jobs und er will auch wirklich unbedingt arbeiten. Und hat dann relativ früh einen Deutschkurs am Goethe-Institut in Ramallah gemacht. Dort gibt es eins. Spricht auch sehr gut Deutsch. Noch nicht perfekt. Manchmal muss man ein bisschen nach dem Wort suchen, aber man kann sich problemlos mit ihm unterhalten. Und hat dann, wie gesagt, diese Sprachreise gemacht und ist dann hier und möchte unbedingt in Deutschland sich eine Zukunft aufbauen. Und er will lustigerweise am liebsten in einer deutschen Behörde arbeiten, um es dann schneller zu machen, als es bisher läuft.
Aber es gibt jetzt gar keinen anderen Weg eigentlich für die, außer abzuwarten, ob ihrem Asylantrag stattgegeben wird oder nicht. Weil man könnte ja sagen, wenn man weiß, das sind irgendwie motivierte Leute, die haben irgendwie Lust, hier was zu machen, der kann sogar schon Deutsch, was ja, so wie ich das immer bei all diesen Sachen, die auch ich zu Asyl gemacht habe, die wichtigste Voraussetzung ist, neben dass jemand Lust hat zu arbeiten, dass man Deutsch kann. Also das ist Deutschland einfach noch sehr, sehr wichtig. Da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Also man kann nicht sagen, hier, du kriegst jetzt hier den Fast Track, die schnelle Dings und kannst erstmal arbeiten und dann gucken wir mal weiter.
Nee, so einfach geht das nicht. Also er ist ja quasi ohne Visum eingereist. Mhm. Er hat einen Asylantrag gestellt. Klar, das heißt, ja. Und jetzt muss er kann nicht einfach so nach Deutschland, hat diesen Asylantrag gestellt und jetzt ist er erstmal in dieser Schiene Asylantrag drin. Er kann nicht parallel anfangen zu arbeiten. Er muss einfach erstmal warten, wie das ausgeht. Ja.
Okay. Und gibt es in dieser Statusänderung dann irgendwann was? Ich meine, es gibt ja auch eine Duldung, die man dann irgendwann, da kann man dann schon zumindest arbeiten, soweit ich das
Mit einer normalen Duldung kannst du eben auch nicht arbeiten. Eine Duldung ist passiert in der Regel, wenn jemand einen Asylantrag stellt und der wird abgelehnt. Dann bekommst du eine sogenannte Duldung. Das passiert immer dann, wenn dieser Mensch nicht einfach so wieder ausreisen kann. Das kann verschiedene Gründe haben. In der Regel liegt es daran, dass es mit dem Herkunftsland kein Abkommen gibt, keine Vereinbarung zwischen Deutschland und dem Herkunftsland, von mir aus Syrien zum Beispiel, da kann man die nicht einfach in Fliegen, die können nicht einfach ein Flugticket lösen und zurück nach Syrien fliegen, weil die Regierung dort sagt, die nehmen wir nicht als Beispiel. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade mit Syrien ist, das ist, glaube ich, kompliziert. Und dann sind die Menschen hier, können nicht weg, haben aber auch kein Visum oder haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Dann sind die in so einer sogenannten Duldung. Da ist aber die Idee, dass die dann früher oder später ausreisen. Und so einfach arbeiten mit einer Duldung geht nicht. Dafür muss man extra beantragen. Es gibt Möglichkeiten, wenn man einen Ausbildungsplatz hier findet, dann funktioniert das. Das ist sehr individuell. Aber normalerweise bist du dann in einer Flüchtlingsgemeinschaftsunterkunft, kriegst Geld oder Leistungen nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz, also auch kein Bürgergeld oder so, und sitzt dann so ein bisschen in der Sackgasse.
Genau, ich hatte da ja auch vor kurzem, also dieses Jahr ersten Fall, das war da ging es um den Nigerianer, der war zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber geschrieben habe, dann schon ausgereist. Der wurde also in gewisser Weise abgeschoben, aber eigentlich ist er selber dann ausgereist, weil sozusagen die Perspektive wäre gewesen, dass er eben abgeschoben wird, der auch in einer Art Abschiebegewahrsam war. Und der hatte zum Beispiel auch gearbeitet in Deutschland. Also das, glaube ich, man muss das dann mit dem BAMF abklären oder so. Oder
es gibt Möglichkeiten. Es gibt
Ausländerbehörde mit der lokalen,
die dann sagen. Es gibt Möglichkeiten, aber es ist kein Automatismus.
Genau. Und bei dem war das dann, der wurde dann nach Nigeria geschickt, weil im Endeffekt sein Asylantrag abgelehnt wurde, auch in letzter Instanz abgelehnt wurde, weil gesagt wurde, Nigeria ist ein sicheres Herkunftsland. Und der hat da natürlich Gründe angegeben, warum er dort nicht wieder zurück kann und was da die Bedrohungslage für ihn ist. Das hatte mit verschiedenen Militärgruppierungen zu tun. Wer so ein bisschen Nigeria kennt, ist ja, da sind ja einige Organisationen unterwegs, die sich auch mitunter feindlich gesinnt sind. Genau, und der musste dann aber zurück nach Nigeria. Und da mein letzter Stand ist jetzt, dass er dann halt immer noch in Nigeria war und dass dann halt geguckt wurde, ob man irgendeine Möglichkeit findet, ihn zurückzuholen. Was in diesem Fall halt eben, also wo man halt natürlich die Prozesse dahinter versteht, das hast du ja auch gerade erklärt, wie die sind und warum die so sind. Aber auf der anderen Seite natürlich sagt, wenn man jemanden hat, der integriert ist, der hatte auch deutsche Kontakte, hatte eine deutsche Freundin hier, hatte auch ein Umfeld von Personen hier, ein soziales Umfeld, war in einem Fußballverein sehr aktiv. Wenn man schon so jemanden hat, dass man den dann eben abschiebt, so ist halt dann auch wieder schwierig erklärbar, sage ich mal.
Ja, damit habe ich mich auch schon beschäftigt. Das ist relativ, also dieses System, so wie wir es haben, sorgt immer wieder für sehr absurde Fälle, wo man sich eigentlich die Haare rauft, wenn man noch welche hätte.
Ja.
Aber das liegt einfach daran, ich habe das auch bei Behörden mal erfragt, man könnte ja sagen, hey, die sind hier, die sind gut integriert, lasst sie arbeiten, sind sie halt jetzt hier. Man hat aber von politischer Seite die Angst, dass das zu einem sogenannten Pull-Faktor wird, also dass wenn man sagt, hey, ihr könnt herkommen, Asylantrag stellen, wenn es nicht klappt und ihr findet hier einen Job, dann bleibt halt hier, dass das dafür sorgt, dass viele Menschen, die von vornherein gar keine Aussicht auf einen Asylantrag, auf Asyl haben, aber auch kein normales Arbeitsvisum so ohne weiteres bekommen, dass die einfach herkommen, erstmal einen Asylantrag stellen und sich dann hier so quasi dieses Asylsystem missbrauchen. Das steht aber auch hart in der Kritik und ich verstehe auch warum, weil es eben zu solchen absurden Situationen führt. Anderes Beispiel, ich habe mal über eine jesidische Familie in Magdeburg geschrieben, die waren 10 Jahre hier, hatten Jobs und so und die mussten dann, sollten auch abgeschoben werden, wo man sich fragt, hey, die sprechen Deutsch, die zahlen hier Steuern, was soll das? Man hat aber eben diese Angst und deswegen ist es relativ starr, man kommt nicht so ohne weiteres aus so einer Duldung wieder raus und das wird sich auch vermutlich nicht ändern. So bald, weil man eben...
Genau, ja. weil damals, da gab es auch noch, also diese mit dem Nigerianer, da ist auch so ein bisschen die Vermutung, die dann auch von Institutionen wie Flüchtlingsrat geäußert wird, weil da gab es gerade aktuell auch noch einen anderen Fall, der auch in Sachsen-Anhalt spielte, wo jemand abgeschoben wurde aus dem asiatischen Raum. Das war eine Frau, diejenige war schon ewig in Deutschland. Schon ewig, hatte ja irgendwie Enkelkinder und so weiter und wurde dann abgeschoben in ihr Heimatland, wo dann so ein bisschen die Vermutung war, man nimmt vielleicht unter dem Druck, der da auch zu dieser Zeit da war und jetzt ja auch immer noch da ist, eben Abschiebezahlen liefern zu müssen, man nimmt eben die Leute, die man leicht abschieben kann, nämlich die gut sozial integriert sind, die eben den gleichen Status haben, eben nur eine Duldung, und abgeschoben werden können, man nimmt eben die man am besten greifen kann. Und
das stimmt,
die halt keine klare wo nicht klar ist, wo die einen Wohnsitz haben oder die vielleicht andere Sachen hier vielleicht auch kriminell geworden sind oder sowas. Also das war so ein bisschen die Vermutung. Das ist natürlich dann auch eine schwierige Situation oder ein schwieriger Mechanismus, wenn du dann die nimmst, die eigentlich gut integriert sind, nur weil du eben Zahlen liefern musst.
Genau, das ist auch mein Eindruck, dass das so ist. Die sich integrieren, die sind leicht zu haben, denen können die Behörden leicht habhaft werden. Aber das sorgt, also es gibt viele absurde Fälle. Ich erinnere mich an einen Fall, den hat mir, der wurde mir erzählt, es gibt im Ortsteil Autobahn der Stadt Hartke im Norden von Sachsen-Anhalt jemanden Autobahn in einer Flüchtlingsunterkunft, der lebt da seit 25 Jahren mit einer Duldung. Ja.
Skurril.
Das passiert halt oft dann, also es gibt ja auch Fälle, wo die Herkunft von Flüchtlingen nicht klar ist. Entweder weil sie ihre Pässe weggeschmissen haben und das nicht preisgeben wollen, ihre Nationalität. Manchmal wissen sie es wohl aber auch nicht, zum Beispiel, weil sie als Kind verschleppt wurden oder so. Und was sollst du dann machen? Die sind hier, sie haben kein Anrecht auf Asyl, weil man oft auch nicht, weil die Behördenmitarbeiter wahrscheinlich keine Anhaltspunkte dafür haben, weil es nichts bekannt ist oder sehr wenig über diese Personen, ihre Geschichte vielleicht widersprüchlich ist, wie auch immer. Aber man kann sie ja auch nicht abschieben. Also es gibt dann, das geht bis zu so Situationen, wo die dann verschiedenen Botschaften von fremden Ländern, von anderen Ländern vorgestellt werden und gefragt wird, hey,
könnte
der zu euch gehören? Und dann, aber sie können nicht weg, sie sollen aber auch nicht hier bleiben und hängen dann in diesem Zwischenstatus. Die Duldung ist ja eigentlich nicht für so lange gedacht und das ist für Behörden und Kommunen schwierig. Die müssen die unterbringen und die ja auch versorgen, für die Menschen ja aber auch eine Katastrophe, weil oft dürfen die nicht arbeiten, die kriegen ja Unterkunft und Essen, die müssen jetzt nicht verhungern, aber sind irgendwie perspektivlos und das teilweise über Jahrzehnte, das ist schon absurd.
Absolut. Man muss mal ein bisschen gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, eine politisch gesehen ist jetzt neben so dieser Grenzschließung für viele Leute, ist glaube ich ein Weg, der aus meiner Sicht auch ganz, ganz sinnvoll ist, ist, gute Abkommen zu machen mit den Herkunftsländern. Ich glaube, da führt einfach auch kein Weg dran vorbei. Man muss mit den Herkunftsländern zusammenarbeiten, damit man dann eben diese Sachen vermeidet, dass Leute dann ewig hier sind. Also wenn halt irgendwann abgelehnt ist, dann muss halt auch irgendwie, die Leute müssen dann halt auch zurückkommen,
geführt werden. Genau. Man kommt, bisher war es so, dass man relativ einfach nach Deutschland reingekommen ist und hier einen Asylantrag stellen konnte. Das ist jetzt gerade nicht mehr so. Aber wenn das dann nicht klappt, dann werden die Menschen so ein bisschen in der Schwebe gelassen.
Genau, und dafür braucht es eben Tiermechanismen, wie man vielleicht eben Leute, die da Bock drauf haben, auch gut integrieren kann, aber eben auch Mechanismen, wie man die Leute dann in ihre Herkunftsstaaten zurückbekommt, schnell. Damit eben nicht diese Situation entsteht, dass sie ewig hier sind. Okay, wie sehen die beiden das jetzt, mit denen du da gesprochen hast? Wie ist deren Blick? Sind die schon desillusioniert oder haben die...
Also die... Vor allem Ahmed ist sehr ungeduldig, sehr tatendurstig, so wie man ihn erlebt. Der hat große Ziele, der hat Bock, der will hier was machen. Er spricht halt, wie gesagt, schon gut Deutsch. Er kommt hier, glaube ich, gut zurecht erstmal. Und ist, glaube ich, ganz hoffnungsvoll, auch wenn sein Antrag noch nicht entschieden ist. Kommt aus Nordafrika, die ist ein bisschen schmallippig, was ihre Geschichte angeht, das kann ich aber auch verstehen. Sie hat immer nur gesagt, sie kommt aus so einem konservativen muslimischen Elternhaus, hatte ganz wenig Freiheiten und konnte nicht das leben, was sie möchte. Die hat Angst, dass sie wieder zurück muss und hat auch keinen Plan B. Sie meinte, sie hat zu ihrer Familie, ihren Freunden alle Kontakte abgebrochen, ist mit dem Rucksack hier angekommen und hat eigentlich keine andere Perspektive, als dass das irgendwie klappt. Beide blicken aber sehr dankbar und sehr hoffnungsvoll eigentlich auf Deutschland. Und ich habe die auch konfrontiert mit Kritik oder Skepsis gegenüber Migration, dass viele Menschen sagen, hey, das ist uns irgendwie unheimlich oder ja, die das nicht möchten, dass so viele, dass relativ viele Migranten in Deutschland leben und hierher kommen. Die waren beide so, naja, wir können das verstehen, dieses Gefühl. Haben aber auch beide gesagt, wir sind jetzt nicht hergekommen, um hier Bürgergeld zu beziehen, sondern die wollen wirklich arbeiten, die wollen was machen und es sind eigentlich zwei engagierte junge Menschen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ja, aber klar, intuitiv würde man sagen, gib denen eine Chance.
Aber das ist an...
Die Regeln sind halt andere.
Aber die sind beide auch schon ein bisschen schockiert, wie lange das dauert und diese Situation, die sind in diesem Camp, oder ich nenne es mal Camp, also in der Zast und wissen nicht, wann die Entscheidung fällt. Sie warten da jetzt schon einige Wochen. Und ja, wenn die Entscheidung fällt, dann ja, bricht vielleicht für sie ein Lebenstraum zusammen oder auch nicht.
Absolut, das muss man sich ja nochmal selber vorstellen, das ist halt dann lebensentscheidend.
Ich glaube, es ist nicht leicht, da auch irgendwie klaren Kopf zu behalten.
Absolut.
Mein Plan ist auf jeden Fall, die beiden weiter zu begleiten und mal zu gucken, wo es sie hinführt, was sie dann erleben. Wenn sie Glück haben und das klappt, dann kommen sie in eine Kommune irgendwo in Sachsen-Anhalt und dann dürfen sie auch sich eine Arbeit suchen.
Wir drücken die Daumen. Ich war dieses Jahr schon auf einer Einbürgerungsveranstaltung im Burgenlandkreis.
Stimmt.
Und da waren dann die Leute, die das alles durchlaufen haben, oder manche von denen haben das durchlaufen, es gibt ja auch andere Wege, aber die waren dann da an dem Punkt angelangt, wo sie dann sogar deutsche Staatsbürger geworden sind.
Mal gucken, wenn was Spannendes passiert, können wir ja nochmal darüber sprechen.
So machen wir es. Gut, Max, dann
bis zum nächsten Dank. Mal.
Ja, bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.